Ja, die jungen Menschen haben uns bereichert heute, unseren Glauben. So wollen wir jetzt gemeinsam noch in dem 1. Thessalonicher weiterlesen. Wir werden jetzt Kapitel 3 lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 3, das sind 13 Verse. Und um nochmal uns in die Zeit zu versetzen, haben wir das Schaubild von der zweiten Missionsreise. Und so, wir sind ja hier bei der Stadt Thessalonik. Und da mussten die Apostel, der Apostel Paulus musste ja geschützt da weggebracht werden. Dann den Abschnitt, den wir jetzt lesen, da befindet Paulus sich in Athen, das beschreibt er. In der Stadt Athen ist heute ja politisch ein Brennpunkt, aber das gibt es ja immer noch, diese Stadt ist die Hauptstadt von Griechenland. Da hat er sich aufgehalten und von da aus auch den Timotheus zurück nach Thessalonich gesandt. Und darüber werden wir heute lesen. Das ist ja auch der Anlass von dem ganzen Brief, dass sie da so schnell weg mussten aus Thessalonich. Und in Beröa waren sie kurz, dann in Athen. Und in Athen sind damals auch nicht viele Menschen zum Glauben gekommen. Das berichtete uns die Apostelgeschichte. Da werden 2, 3 Namen genannt und noch etliche mit ihnen. So heißt der Abschluss von der Zeit in Athen. Von da reiste der Apostel Paulus nach Korinth und da war er 1,5 Jahre lang. In der Stadt Korinth wurde damals auch die Gemeinde gegründet. Und aus dieser Stadt aus schreibt er diesen Brief an die Thessalonicher. Und den Abschnitt werden wir uns lesen. Also in dem ersten Teil beschreibt er das, warum diese Entscheidung gefallen ist, Timotheus dahin zu senden nach Thessalonich. Und dann in Verse 6 bis 10 wird er darüber seine Freude zum Ausdruck bringen über diesen guten Bericht oder die gute Nachricht aus der Gemeinde, die der Timotheus gebracht hatte. Und dann weiter schließt er das ab in diesem Kapitel mit dem Wunsch, Segenswunsch, Gebet, kann man sagen, für diese Gemeinde. Und so lesen wir uns jetzt mal den Text. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unserem Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens, damit niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst. Darum habe ich ihn, auch da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat, und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsalen euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn welchen Dank können wir Gott für euch vergelten wegen all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Ihr selbst aber, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus, richte unser Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. So haben wir hier einige Themen, die so als Begriffe, als Worte fallen. Wir haben aber bestimmt gemerkt, in dem ganzen Abschnitt gibt es kein Lehrgebot. Das heißt, es gibt keine Aufforderung, tu das so oder tu das so. Aber wie das ist im christlichen Glauben, lernt ja man auch dann, wenn man kein Gebot hat. Durch ein Beispiel. Denn so ist das ja auch gedacht, dass die Heilige Schrift uns oft auch auf Gott hinweist, im Sinne von, weil er so ist, seid ihr auch so. Diese Nachahmung, die werden wir hier, glaube ich, bei Paulus sehr gut erkennen und uns sagen können, das ist gut, das will ich auch so tun. Wir werden hier ein paar Begriffe einzeln besprechen. Das ist Bedrängnis, Drangsal heißt das in dieser Übersetzung, Trübsal. Glaube ist mehrmal gefallen, Trost, Versucher und diese Untadeligkeit oder die Vollkommenheit. Der Hauptgedanke in dem Abschnitt, glaube ich, können wir mit dem Vers 8 zum Ausdruck bringen. Da sagt der Apostel Paulus, jetzt leben wir wieder, weil ihr im Glauben steht. Das ist so sein Gedanke in diesem ganzen Abschnitt, der das wahrscheinlich so zusammenfasst. Jetzt sind wir getröstet, wir haben wieder Lebensmut, weil ihr im Glauben im Herrn feststeht. Die besondere Herausforderung, glaube ich, ist in dem Abschnitt, wo es heißt, alles, was an eurem Glauben mangelt, das noch zu vollenden. Dieses Wort ist so vor 100 Jahren ungefähr, als es die Jahrhundertwende 1900, hat das eine große Bedeutung gehabt. Gerade dieser Vers wurde sehr oft in die Auseinandersetzung zwischen dem pfingstlerischen und nicht-pfingstlerischen Teil der Christenheit als ein sehr zentraler Punkt gesehen. Einige meinten, dass mit diesem Mangel im Glauben, was da noch mangelt, gerade das ist, dass man die zweite Erfahrung braucht, das heißt, man wird gläubig und danach bekommt man den Heiligen Geist. Und die anderen sagten, das ist hier nicht gemeint. So, und das ist auch, was der Text so nicht aufschlüsst. Diese Antwort müssen wir einfach in anderen Bibelstellen suchen. Hier ist nur das erwähnt, was hier im Text steht. Mehr wird hier auch nichts hingedeutet. Aber hier steht, ich würde gerne, wenn ich komme, das, was euch noch im Glauben fehlt, würde ich gerne ergänzen. Das sagt der Paulus hier. Und somit werden wir das auch dabei belassen. Wie gesagt, heute ist das nicht so ein großes Thema, dieser Vers wird nicht mehr so drangenommen, aber der hat in der Geschichte der Christenheit so die letzten 100 Jahre immer wieder eine zentrale Rolle gespielt. Und dass der Paulus hier so einen Ausdruck hat, dass unsere Arbeit vergeblich wird, das ist vielleicht auch etwas, worüber man sich mehr Gedanken machen muss, wenn man da eine Klarheit sich verschaffen will. Lehrt die Bibel uns doch sehr eindeutig, dass Bedrängnis oder Drangsal oder Trübsal immer etwas ist, was ein Durchleben von Druck ist im Glaubensleben. Ob es jetzt durch eine Verfolgung kommt, ob es aus der Lebenslage kommt, aus der Schwierigkeit, ob es aus Lebensumständen kommt, ob es aus Krankheit kommt. Beliebige Not, die im Leben von Kindern Gottes in Einfluss hat, die wird in der Bibel als Notlage, als Drangsal, als Trübsal bezeichnet. Und dann gibt es natürlich für diesen Begriff auch noch ganz besondere Stellen, wie die Zeit kurz vor der Wiederkunft Christi, die besondere Trübsal. Aber an sich wird das Wort wirklich dafür verwendet und dazu gehört alles. Wichtig ist hier, glaube ich, für uns auch zu merken, wenn wir an dieses Wort denken, das merkt man auch in Büchern oder in Vorträgen, dass man da vielleicht auch das Gleiche meint, aber oft sich anders ausdrückt, dann gibt es da Missverständnis zu dieser Frage. Und diese Frage lautet, wer schafft Not im Leben der Menschen? Tut das Gott oder nicht? Und das ist so, glaube ich, schwierig ist, wenn wir die Frage so stellen. Ich glaube, wir reden uns da vielleicht nur, wir drücken uns anders aus und versuchen oder kommen da so in Situationen, dass wir uns da widersprechen. Aber eins ist deutlich, und das haben wir auch in diesem Text gemerkt, dass an gläubige Menschen, das sagt Paulus, war für ihn in diesen ersten, so wie wir das lesen, drei Samstagen, was er da in der Gemeinde gelehrt hat, war das schon ein Thema, dass er gesagt hat, wenn du gläubig wirst, dann werden Drangsale kommen. Er erklärt das gar nicht, von wo die jetzt kommen, aber er sagt, wenn man gläubig ist, dann wird man Not haben. Die Not wird in deinem Leben kommen. Diese Vorbereitung für die gläubigen Menschen wird gegeben. Und das, glaube ich, ist hier wichtiger, als wenn wir jetzt in diese Details gehen, wo ist die Ursache. Ich glaube auch, wenn wir die Grundsätze nehmen, Not war nicht in der vollkommenen Schöpfung Gottes, da war keine Not, das ist richtig. Und die wird auch nicht sein in der Vollendung, wird auch nicht Not sein. Also ist die durch die Sünde gekommen. Nur, was hier schwierig ist und was wir uns als Kinder Gottes merken müssen, wenn in unserem Leben Not kommt, dann bedeutet das nicht, dass wir Verlassene sind von Gott. Weil das sagt er hier nicht, sondern er sagt, rechnet damit, wenn ihr gläubig werdet, werdet ihr Not leiden. Not, Drangsal, Bedrängnis, in welcher Form auch immer, wird in euer Leben kommen. Und das sind vielleicht so ein paar Grundsätze, die zu diesen Begriffen wichtig wäre, dass wir die beachten. Glaube, wie beschreiben wir Glaube auch als gläubige Menschen? Was ist das? Was ist Glaube? Das ist Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Wird so direkt auch mit unterschiedlichen Worten auch wiedergegeben, in denen oft diese Wurzel des Vertrauens sehr direkt auch mit drin ist. Es ist das Vertrauen auf Gott und sein Wort. Etliche Mal bedeutet dieses Wort aber auch vom Zusammenhang her die Summe der Erkenntnis oder so der christliche Glaube, wenn man das so sagt, dann können wir hier auch darin verstehen, da ist vieles, was wir über Gott verstehen, wie wir das Heil verstehen, das ist dann der christliche Glaube. Das ist dann nicht nur mein persönliches Verhältnis zu Gott, sondern auch die Summe unserer der göttlichen Offenbarung, gerade so wie Jesus Christus das Heil in diese Welt gebracht hat, was damit alles verbunden ist, wie man Gott versteht. So diese vielen Fragen sind auch in dem Begriff Glaube, wenn wir das im Zusammenhang sehen, einmal das persönliche Verhältnis, das Vertrauen zu Gott und seinem Wort, aber auch die Summe der Überzeugungen gehört auch zu diesem Begriff. Dann sprach der Apostel Paulus hier viel von Trost. Und das ist, was auch unsere Erfahrung, glaube ich, bestätigt. Dass der biblische Trost nicht einfach eine Beruhigung ist. Nicht etwas ist, womit man einfach Menschen beruhigt, sondern das ist etwas mehr. Da ist das Göttliche, wenn das in das Leben des Menschen hineinspricht, dann ist der Mensch getröstet. Oder er lebt dann Trost. Und dieses Wunder, glaube ich, darüber staunen ja wir auch immer wieder alle neu, dass das ja auch, wie nahm der Herr Jesus damals diese Schriftrolle und hat die gelesen, und das war ja schon im Propheten Jesaja so gesagt, und dass er die Trauernden trösten wird. Ich glaube, auch wenn wir tiefe Verluste haben, Geschwister, auch gerade so im Angesicht des Todes, glaube ich, ist das so greifbar, wir werden das noch im Thessalonicher Brief lesen, dass wir nicht so trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, weiß, dass es Wirklichkeit ist. Dass man traurig ist und auch Schmerz hat vom Verlust. Und doch merkt man, ich bilde mir nichts ein. Das ist echt so. Es gibt echten Trost, der uns trägt bei der schwersten Verlust, den wir als Menschen haben, im Angesicht des Todes. Aber hier sagt ja der Apostel Paulus was ganz Besonderes, dass er Trost erlebt, dann, und das haben wir gesagt, ist der Schlüsselvers, dann, wenn er sieht, wie andere Menschen in dem Herrn stehen. Das tröstet ihn. Eine wichtige, glaube ich, Ausrichtung auf das Leben, wir werden es wahrscheinlich nicht erleben, werden uns selber bestehlen und werden das erfahren können, wenn uns unser Leben und alles, wie es uns geht, immer wichtiger ist als andere Menschen. Dann werden wir diesen Trost, den man hat, wenn wir sehen, die anderen stehen fest im Glauben. So wie Johann sagte, so eine Gruppe junge Menschen zu sehen, die unterwegs sind, die in der Entwicklung sind, die auf dem Weg mit Gott sind, da freut sich doch das christliche Herz. Da kann man doch nur immer wieder auf Gott sagen, mit welcher Gnade beschenkst du uns Menschen. Wenn Ich glaube, diese Freude soll uns einfach nicht fremd sein, Geschwister. Dass wir hier nicht sagen, kenne ich gar nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn uns die Freude und der Trost über oder der eigene Not mal wirklich kommt, dadurch, dass wir sehen, andere Menschen stehen im Glauben. Die sind fest in dem Herrn. Das war, er sagt er hier, hat alle unsere jetzige Not, die wir hatten, so überlagen, dass wir getröstet wurden. Und das ist auch etwas, was man im christlichen Glauben ja in Echtheit erlebt. Er spricht hier auch in diesem Abschnitt von dem Versucher. Und wir haben auch in dieser Person eindeutig, so wird er auch beschrieben, der Satan hat auch diesen Namen als Verleumder, Versucher, Verkläger, als einer der gefallenen Engelfürsten, so erkennen wir diese Person aus der Bibel. Und das ist aber auch gut zu wissen, dass der eine begrenzte Macht hat, Geschwister. Und diese begrenzte Macht ist in dem letzten Akt ja zu sehen, dass es nicht eine Frage der Kraft ist, sondern immer vielmehr eine Frage der Zeit. Wann ist der Zeitpunkt da, dass Gott das Böse, den Bösen, den Versucher endgültig richtet? Es ist nicht, Gott kann es nicht, sondern es ist nicht die Zeit, die ist noch nicht da. Und das ist so, was für uns auch wichtig ist, da zu wissen, der Versucher ist da und deswegen kämpfen wir gegen Sünden. Aber wir werden ja auch verführt in dieser jetzigen Zeitlauf von unserem eigenen Fleisch. Wir werden verführt von dem Teufel als der Ursache oder Anfang des Bösen, aber auch von der Welt. Somit sind das oft Dinge, die sind uns viel näher, die begegnen wir viel öfter. Und als uns vielleicht es bewusst ist, aber Herr spricht hier sehr deutlich und das ist auch wichtig, dass wir das doch immer wieder erkennen. Da ist jemand am Werk, der nicht Gott ebenbürtig ist. Es sind nicht Gegner, die sich jetzt bekämpfen, das Gute und Böse, sondern es ist ein unterlegener Verführer, Lügner, Versucher und es kommt eine Zeit, dann wird Gott ihn in den Feuerpfuhl werfen. Die kommt. Das sind Grundsätze über den Versucher. Vollkommenheit, dass ihr untadelig seid, tadellos, sind auch oft Begriffe, die uns auch Mühe machen können, andererseits aber auch groß herausfordern. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da nicht in Maßstab runtersetzen. Das ist nicht die Lösung, Geschwister. Wir sind nicht sinnlos vollkommen. Das lehrt die Bibel uns nicht. Aber wir kämpfen. Wir sind unterwegs und wir erklären das nicht damit, dass wir sagen, dann lassen wir es einfach sein. Wenn wir sowieso nicht vollkommen sind, warum werde ich mich dann anstrengen? Wäre ganz falsch. Wenn wir aber sagen, wir sind untadelig im Sinne von sinnlos, da sagt Johannes, dann belügen wir uns selbst. Aber die Vollkommenheit ist etwas, was Jesus eindeutig sagte, liebe Christen, liebe Jünger, meine Nachfolger. Seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Dass wir nicht eine andere Ausrichtung haben, dass wir dieses Ziel haben, dass das etwas ist, was unser Herz immer wünschen sollte, wonach es sich ausstrecken sollte, eine Sehnsucht danach zu haben, das ist, glaube ich, doch immer richtig. Vollkommenheit ist ja aber auch nicht nur auf uns Menschen ausgerichtet im Sinne von, wie führe ich hier jetzt mein Leben, sondern die Vollkommenheit, Vollendung wird auch oft gebraucht im Sinne von, dass Gott seine Schöpfung, sein Reich und seine Herrlichkeit vereint und das in diese Vollkommenheit führt, als sozusagen ein Endergebnis. Auch in diesem Sinne wird dieses Wort sehr oft gebraucht. Ja, wir hatten den Abschnitt von 1 bis 5 gesagt, der sagt uns mehr, warum Paulus den Timotheus dahin gesandt hatte. Und es war schon die direkte Sorge, dass diese Drangsal, Trübsal und Not, wie er sagt, die sind nicht nur immer, dass sie selbstverständlich vom Ergebnis Wachstum bringen, sondern sie können uns auch viel zu schaffen machen. So weit, sagt er, dass der Versucher euch versuchen würde. Und ich hatte schon Angst oder Bedenken, sagt der Paulus, dass er unsere ganze Arbeit zunichte machen würde. Deswegen war das wichtig. Wir werden die Zeit jetzt nicht weiter dehnen. Aber an diesen Abschnitten, glaube ich, sehen wir, wie wichtig das ist, dass wir Fürsorge füreinander haben. Dass das nicht selbstverständlich ist. Und gleichzeitig sehen wir, wie groß die Gnade Gottes ist, dass so ein Timotheus dahin kommt und anstatt das Befürchtete findet, findet er ganz was anderes. Fröhliche, starke, gefestigte Menschen im Glauben, die dieser Versuchung gar nicht unterlegen waren, sondern sie haben sich über das Ergebnis ihres Glaubens sehr gefreut. Und es ist auch interessant, da mal zu lesen, was ist ein gutes Ergebnis von einem, eine gute Entwicklung? Das sind Worte, die wir auch ohne Gebot sagen können, gut, das will ich auch. Wenn Liebe zueinander ist, das zum Beispiel erwähnt er da. Wenn sie zueinander in einem liebenden Verhältnis stehen, das ist ein gutes Ergebnis vom Glauben. Ich werde jetzt schließen. Wir werden beten gemeinsam und so Gott will und wir leben, wollen wir diesen Brief dann auch weiter betrachten. Lass uns dazu aufstehen. Danke dir, unser Herr Jesus. Du hast in dieser Welt das Wunder deiner Gemeinde vollbracht und hast es geboren durch das Wort, durch das wirksame Wort Gottes. Hast du deine Gemeinde in diese Welt gebracht, in der Kraft des Heiligen Geistes, in deinem fortlaufenden Wirken. Wir danken dir für jeden Menschen, der auch heute und jetzt in dieser Zeit, in diesen Tagen noch in dieser Gnade zum Glauben kommt. Wir danken dir, dass wir im Glauben wachsen können, gefestigt werden und auch so wie wir heute in den Zeugnissen hörten, sagen können zu den Menschen, Jesus wartet auf dich. Wer du auch immer bist, du darfst zu ihm rufen. Du darfst zu ihm beten. Denn so steht es geschrieben, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Danke, Jesus, dass da viel mehr drin steht, als nur unser Wort, es ist dein Wort, wirksam und bleibend. Amen. Ja, ich wünsche jedem noch einen gesegneten Abend.